Nordwestpassage.
Die Linke war immer voll mit verrückter Scheiße. Das ist nichts Neues. Es gibt praktisch nichts dort, was es nicht gibt. Die Linke ist auch, vor allem nicht für uns Linke, etwas, über das wir mit viel Liebe reden können. Sie ist nicht besser oder auch nicht klüger als der Rest der Gesellschaft. Sie ist ein Produkt der Gesellschaft. Alle ihre Vorstellungen und Ideen bezieht sie von der Gesellschaft. Die Verrücktheiten der Gesellschaft sind ihre Verrücktheiten. Die Linke, gleich welcher Fraktion, ist nicht gewohnt, sich so zu betrachten. Sie hält sich für das Subjekt nicht nur ihrer selbst, sondern der Geschichte. Vermutlich liegt diese Wahnidee den meisten ihrer Exzesse zugrunde. In Wahrheit setzt sich die Linke in jeder Periode neu zusammen, aus den gesellschaftlichen Konflikten ihrer Zeit. Und jetzt, wo neue Kämpfe aufziehen, sehen wir auch eine Linke sich neu zusammensetzen. So war es immer. Aber wird sie besser? Es wäre zu wünschen. So, wie sie jetzt ist, gewinnt sie keine Schlachten mehr. Die heutige Linke ist verbraucht. Ihre Ideen sind leer geworden, wie ihr Aktivismus. Was von ihr übrig ist, verteidigt verbissen seinen Platz. Verhängnisvoll, wenn es gelingt. Wir nennen diese leere Form vorerst die Pseudolinke. Wir haben an dieser Stelle noch nichts darüber sagen können, woher sie kommt. Ob in dieser Form einmal Leben war, ob sie also einmal Recht hatten. Sie selbst beziehen sich, wo sie von ihrer eigenen Geschichte überhaupt reden, auf die Bewegungen von 2011 und den Jahren seither. Nehmen wir sie beim Wort und betrachten die letzten 10 Jahre und einiges von dem Treiben der heutigen Pseudolinken, sehen wir, in welchem Verhältnis sie zur wirklichen Bewegung steht. So steht es geschrieben. In einer Textsammlung von Jörg Finkenberger, erschienen im und auf dem großen Tier. Die letzten Zeilen sind noch nicht geschrieben, aber es ist Zeit, um den Zwischenstand zu diskutieren. Es geht also wieder mal um die Linke, um die jüngere Geschichte mit all den Niederlagen und den gegenwärtigen Zustand, über atomisiertes Dasein, was alle wissen, über richtige Analysen, worüber alle streiten, über Strategien, über freie Assoziation, über Integration und Stillstand. Letztlich über fehlende Waffen der Kritik. Radikale Kritik, wohlgemerkt. Kein liberales Ayapopaya und Huldigung einer offenen Gesellschaft, die vieles sagt, aber nicht umsetzbar macht. Und, natürlich, den Einzelnen nur als ständigen Selbstoptimierer kennt und das Kollektiv nur als Zementierung bestehender Ungleichheit. Sowieso, Selbstoptimierung betrifft alle Felder, auch Sprache. Auch darüber wird zu sprechen sein. Jörg Finkenberger schreibt für das Heft und Blog Das große Tier. Ebenso ist von ihm das Buch Staat oder Revolution, Kritik des Staates anhand der Rechtslehre Karl Schmitz im Saira Verlag erschienen. Viel Spaß beim Hören. Hallo Jörg, schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, um über deine Textsammlung zu sprechen, die sich da zum Thema gesetzt hat, sich mit der sogenannten Pseudolinken auseinanderzusetzen. Und bevor man da jetzt genauer reinschaut, was du kritisierst, wäre natürlich erstmal von vornherein interessant zu wissen, was würdest du jetzt überhaupt erstmal unter dem Begriff Pseudolinke fassen?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Erfahrung zeigt, dass die meisten Leute, wenn man das Wort Pseudolinke benutzt, spontan verstehen, was damit gemeint ist. Das ist an und für sich erklärungsbedürftig. Also ich beanspruche nicht zu sagen, es gibt da und da eine so und so definierbare Pseudolinke und auf der anderen Seite gibt es eine authentische, richtige Linke, die irgendwie begrifflich abzugrenzen wäre. Also es geht auch nicht darum, irgendwie eine authentische Linke freizulegen oder wiederherzustellen, als ob es die früher mal gegeben hätte. Es gibt aber seit neuerem, hauptsächlich in den letzten 10, 12 Jahren feststellbar, eine bestimmte Sorte von Aktivismus in den verschiedenen Teilbereichen, in denen sich die Politik der Linken traditionellerweise abspielt, die zum bestimmten Aktivismus oder vielleicht sollte man auch eher sagen Pseudoaktivismus, der im besten Falle ein Aktivismus um des Spektakels willen ist oder im schlimmsten Falle halt den Zweck, den er behauptet zu verfolgen, diesem Zweck direkt entgegenhandelt. Also das Beispiel, an dem ich meinen Vortrag aufhänge, ist ja bekanntlich dieses Vorkommnis in Berlin vor einigen Monaten, wo also Sisters e.V. diesen Vortrag angekündigt hatten. Sisters e.V. ist ein Verein, der sich Leuten in der Prostitution beschäftigt, Beratungs- und Ausstiegsangebote anbietet und sich gegen Armutsprostitution und Zwangsprostitution einsetzt. Sollte man meinen, dass da Linke grundsätzlich nicht viel dagegen haben könnten. Jetzt ist das offensichtlich zurzeit nicht mehr so. Und es gab dann gegen diesen Vortrag Protestankündigungen und der Vortrag wurde von dem Haus, in dem er stattfinden sollte, dem Nachbarschaftshaus Kreuzberg, abgesagt. Die Leute, die diesen Protest angekündigt haben oder Leute, die diesen Aufruf unterstützt haben, sind Organisationen, die entweder mit großen linken Organisationen zusammenarbeiten und von denen sie offenbar sehr geschätzt werden als Bündnispartner, wie in dem Fall die Interventionistische Linke Berlin oder haben sich direkt einer linken Organisation wie der FAU Berlin angeschlossen. Und es scheint keine Debatte darüber zu geben, was da eigentlich getrieben wird. Es scheint keine offene Kritik aus diesen Kreisen an diesem Treiben zu geben. Es scheint so zu sein, dass ein großer Teil der Linken entweder nach wie vor so tut, als sei das kein wichtiges Thema, weil wir kennen ja alle die wichtigen Themen und die unwichtigen Themen. Oder aber, dass man so eine Sache nicht mit der Ofenzange anfassen will, weil man die Art von irrationalem und aggressivem Aktivismus sehr genau kennt, der da abläuft und nicht in die Schusslinie geraten möchte. Effekt ist, es findet eine Diskussion nicht statt, was da passiert. Das Ganze hat eine gewisse Vorgeschichte, soll ich da gleich noch ein bisschen dazu ausgreifen. Das ist also für mich das Musterbeispiel, ein schönes Schulbeispiel davon, wie Dinge schiefgehen. Der Effekt ist, dass Leute im Prinzip mundtot gemacht werden, Leute in der Öffentlichkeit daran gehindert werden, darüber zu sprechen, was sie in der Prostitution als Erfahrung gemacht haben, nämlich dass die Prostitution ein rassistisches Ausbeutungssystem ist. Und die Begründung, die gegeben wird, um für eine Absage einer solchen Veranstaltung einzutreten, ist aber natürlich eine antisexistische und antirassistische Begründung. Also natürlich, unsere Linken werden immer eine solche Begründung finden, auch wenn sie Dinge treiben, die ich kenne keinen keinen radikalen Linken unter all denen, die ich in 25 Jahren kennengelernt habe, die solche Sachen richtig finden. Das ist das Interessante und gleichzeitig Merkwürdige und Erklärungsbedürftige. Ja, die Frage ist halt detailliert. Die Frage ist auch ein bisschen, was möchtest du wissen? Also was ich in dem Vortrag mache, ist, ich versuche das in einen historischen Kontext einzuordnen. Weniger an dem gegebenen Thema, an dem da eröffneten Feld, Prostitution, Sexualpolitik entlang, es geht da nicht alleine drum, sondern probeweise mal aus der Geschichte der sozialen Bewegung der letzten 10 Jahre. Diese sozialen Bewegungen haben alle ein oder zwei auffällige Ähnlichkeiten, nämlich erstens ihre völlige Erfolglosigkeit und zweitens die Tatsache, dass sie von spontanen Massenbewegungen relativ schnell in so eine Art Pseudoaktivismus transformiert werden, der dann früher oder später hauptsächlich dazu dient, die Heuchelei unseres liberalen Bürgertums zu, oder ein Spielfeld für die Bedürfnisse unseres liberalen Bürgertums nach Heuchelei abzugeben. Eines der Beispiele, die ich da aufmache, ist aus der Geschichte von Black Lives Matter. Eine ganz ohne Zweifel sehr berechtigte Massenbewegung, auch relativ spontan, ohne da eine Organisation vorher da gewesen wäre. Und eine Bewegung, die, wie ich sagen würde, eingefangen worden ist, sehr schnell, von Leuten, die ich jetzt mal ganz probehalber und vulgärmaterialistisch als weiße Mittelschicht bezeichne, eingefangen auf die Weise, dass auch da Begebenheiten wie die folgende sich zutragen am Rande dieser Bewegung oder in der öffentlichen Debatte über diese Bewegung. Also da gibt es, ich habe diese Tatsachen aus einem Buch von Dan Kovalik, das heißt Cancel This Book. Der Autor ist ein hinlänglich verdächtiger Altlinker, also mir politisch sicherlich nicht sympathisch, aber es ist eine interessante und sehr nachdenkliche Materialsammlung. In dem zweiten Kapitel, Cancellation of a Peace Activist, ist sein Aufhänger zu fragen, was da los ist. Die Geschichte einer, ich glaube in Boston war das, einer linken Aktivistin der älteren Generation namens Molly, die auf Facebook eines von diesen schönen Bildern mit Text drauf geteilt hat und da drauf stand, also ein Bild von Martin Luther King und drunter stand, plünderte nichts, zerstörte nichts und erreichte trotzdem sehr viel. Und jetzt kann man natürlich über diese Doktrin der Gewaltlosigkeit lange diskutieren, aber das Ergebnis war ein riesiger Shitstorm. Das sei anti-schwarzer Rassismus, weil es das rechte Narrativ vom gewalttätigen Schwarzen bediene. Und aber was man zu der Zeit schon, glaube ich, hätte wissen können, ist Folgendes. Die Ausschreitungen bei diesen Demos gingen tatsächlich nicht von schwarzen Protestierenden aus, sondern in der Mehrzahl von weißen, jungen, weißen Leuten aus der Mittelschicht, die zu viel Zeit im Internet verbracht haben und ihren Hass gegen die Gesellschaft rationalisieren in Form von einer Doktrin, die sie insurrektionären Anarchismus nennen. Es gibt auch andere, ebenfalls Weiße aus der Mittelschicht, im selben Alter, im selben Hintergrund, die sich andere Revolutionstheorien angelacht haben. Also da gibt es zum Beispiel die Boogaloo Boys, die in dieser Bewegung auch versucht haben, mitzumischen. Deren Revolutionstheorie ist allerdings von Charles Manson. So, und es gibt mehr als eine Geschichte, wie halt Leute in schwarzen Wohnvierteln ihr Wohnviertel vor so einer Demo verbarrikadieren, damit diese Leute nicht reinkommen. Also, was passiert hier wirklich unter dem Vorgeben, man kritisiert eine weiße Aktivistin für antischwarzen Rassismus, kritisiert man eine weiße Aktivistin für berechtigte Kritik an weißen, jungen, im Prinzip völlig unpolitischen Mittelschichtkindern, die versuchen, einen schwarzen Protest zu hijacken und sich anzueignen und ihn zu zerstören. Und darüber empört sich das liberale Bürgertum, dass sich dass eine neue Fassade für seine Scheinheiligkeit gefunden hat. Und trägt auf die Weise dazu bei, sich selbst zu decken bei dem Spiel, das sie auch spielen, sich einen Protest anderer Leute einzuverleiben, sich selber zu denen aufzuwerfen, die entscheiden, wer mit welcher Berechtigung demonstriert, wer was sagen darf, wer was nicht sagen darf. Und wer sich zum Schiedsrichter aufwirft, der wirft sich zum Subjekt dieses Prozesses auf. Der ersetzt das Subjekt. Es sind dann tatsächlich nicht mehr die Besitzlosen oder die Marginalisierten oder die Unterdrückten der Welt, sondern es sind die relativ wohlhabenden, gut vernetzten, gut ausgebildeten Menschen der Mittelschicht, die diese Bewegungen interpretieren und die diese Bewegung beherrschen. Das ist das, was, glaube ich, in den letzten 10 Jahren passiert ist. Das ist vulgär materialistisch und klassentheoretisch. Es lässt sich vermutlich noch ein bisschen anspruchsvoller darüber reden. Ich versuche das in den Griff zu kriegen mit Rückgriffen auf die materialistische Kritik der Arbeitsteilung von Alfred Sohn Rethel, wie sie gerade auch von Jochen Brun aus unserem Freiburger Verlag in den letzten Jahrzehnten immer wieder in Anwendung gebracht worden ist. Das ist allerdings alles noch nicht fertig. Ich kann also nicht beanspruchen, ich sitze da bei dem Vortrag da und erzähle eine fertige Analyse. Das ist alles erst am Anfang. Es gibt noch sehr viele und weitreichende Aspekte in den. Man könnte sich Fridays for Future anschauen. Auch das ist eine spontane Bewegung. Auch das ist eine völlig am Anfang unorganisierte Bewegung. Auch die scheitert, und das bringt uns vielleicht tatsächlich ein Stück weiter, diese Betrachtung, relativ bald an der Kluft zwischen dem, was sie wollen, und dem, was sie realistisch erreichen können. Und es setzt Folgendes ein. Es bildet sich eine lokale oder überlokale Führungsschicht, der die Aufgabe in die Hände fällt, zu interpretieren. Das heißt, die Aufgabe des Theoretikers zu leisten und zu vermitteln zwischen dem, was die Bewegung will und dem, was die Bewegung tatsächlich nicht erreicht. Und in einer solchen Situation selektiert unser gesellschaftliches System, tut mir leid, das so sagen zu müssen, nach Soziopathen. Diejenigen, die es aushalten, schreiend absurde Dinge zu sagen und zu vertreten, sind in solchen Positionen immer die geeigneteren Leute. Diejenigen, die in der Lage sind, sich selbst und andere anzulügen, sind Leute, die es leichter haben in solchen Positionen, wo man eine Bewegung managt. Die Schicht der Bewegungsmanager, das ist vielleicht eine der gesellschaftlichen Basen, auf denen dieses Phänomen entsteht. Diese Richtung oder dieses Bündel von Richtungen, das man Pseudolinken nennen kann. Okay, ich würde hier erstmal aufhören.
Ja, nee, danke erstmal für deine großen Ausführungen. Du hast jetzt schon vieles genannt. Mir ging es generell beim Lesen deines Textes so, das ist vielleicht auch eher so eine kleine Frage. Mir ging es die ganze Zeit, hatte ich mich gewundert, dass du nie den Begriff der Identitätspolitik verwendet hast, weil ich hatte den Eindruck beim Lesen, das ist jetzt vieles von dem, was jetzt seit geraumer Zeit eben vermehrt diskutiert wird, also ganz runtergebrochen eben Klassentheorie versus Identitätspolitik. Also das vielleicht mal so als ein kleiner Einschub. Gibt es da einen bestimmten Grund dafür, warum du den Begriff jetzt nie genutzt hattest?
Ja, weil ich ihn schlecht finde. Ich finde, dass er keine analytische Schärfe hat. Der Begriff kommt, das ist ein hilfloser Begriff, ein Verlegenheitsbegriff. Der Begriff ist entstanden in einem bestimmten historischen Zeitpunkt in der feministischen Bewegung der, glaube, 80er Jahre. In den neuerdings erschienenen Memoiren von Sheila Jeffries gibt es ein Kapitel darüber. Sehr lesenswert, ist aber damals schon ein hilfloser Begriff gewesen, der versucht, ein Phänomen zu beschreiben, für das man keine scharfen Begriffe gehabt hat. Ich glaube, es ist immer hilfreich, in einem solchen Fall auf den unscharfen, unsaubern, unklaren Begriff zu verzichten und sich ohne einen solchen Begriff zu behelfen, weil man sich damit die Tür offen hält, vielleicht doch mal zu einem klareren und schärferen Begriff zu kommen.
Na, bei mir ist es jetzt so, ich teile sehr vieles, was du, ja, wie du deine Kritik formulierst, was ich nur ein bisschen vermisse, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt auch so deine Intention mit deinem Text ist, gerade wenn du jetzt auch so einen Begriff explizit meidest. Ich finde, es ist ja definitiv auch so eine Frontstellung auf jeden Fall zunehmend entstanden. Und man schaut natürlich auch gerne teilweise sehr polemisch aufeinander. Und das finde ich aber teilweise eben auch ein bisschen, ja, weil du gerade eben auch die Historie benennst, ein bisschen schwierig. Also ich versuche es mal so ein bisschen herzuleiten. Also so wie ich Identitätspolitik verstanden habe und die Beweggründe dahinter, das resultiert meines Erachtens ja eben viel eben aus, ja, mehr oder weniger aus so einer Haupt- und Nebenwiderspruchdebatte, wie die ja auch in den 60ern, 70ern geführt wurde. Und du hast jetzt auch regelmäßig den Begriff des Materialismus stark gemacht. Und ich selber würde halt eben so sagen, da ist natürlich halt eben auch vieles von das, was dann so als Teilbereichskämpfe später bezeichnet wurde, ist ja auch daraus eben entstanden, weil man vielleicht eben aus diesen, ja, eher aus der Fraktion des Hauptwiderspruchs, da Leute halt eben gesagt haben, hier Leute, ihr habt halt Dutzende blinde Flecken. Es ist natürlich vollkommen legitim, regelmäßig aufs Kapitalverhältnis zu verweisen. Aber es hat eben auch gezeigt, in der direkten Praxis gibt es halt haufenweise Baustellen. Vieles fällt halt hinten runter. Und so versuche ich es mir zumindest halt, ohne dass ich jetzt vielleicht die Konsequenzen teile, aber so versuche ich mir eigentlich immer so ein Stück weit auch zu erklären und meine es auch heute notwendig, immer Nebensätzen zumindest mal anzumerken, um dann nicht immer nur in Polemik zu verfallen, zu sagen, okay, das gibt jetzt vielleicht aber auch einen historischen Hintergrund, warum dieses und jenes so gekommen ist. Und ja, warum dann vielleicht halt eben so dieser Blick jetzt rein aufs Kapitalverhältnis so ein Stück weit hinten runtergefallen ist. Also kannst du das so ein Stück weit nachvollziehen?
Selbstverständlich, das ist vollkommen richtig. Die alte Linke und auch die neue Linke gehört zum großen Teil zur alten Linken insoweit, hat ein ökonomistisch verkürztes Verständnis von unserer Gesellschaft und hat alle anderen Sachen, die notwendig dazugehören, rausgedrängt. Die mussten sich dann neben der so strukturierten Bewegung neu von neuem und von null auf organisieren. Die Entstehung der zweiten Frauenbewegung aus der am Rand der und gegen die 68er-Bewegung ist da ein Schulbeispiel dafür. Das ist vollkommen richtig. Man kommt, wenn man da rückwärts sich durch die Geschichte durcharbeitet, kommt man irgendwann mal an zurück zu einer, möchte ich sagen, verkürzt marxistischen Linken, die so auch nicht gut war, natürlich. Sonst hätte sie alle diese Dinge nicht zwingend, nicht unvermeidbar gemacht. Man braucht natürlich eine Vorstellung von revolutionärer Politik, die sich gegen das Bestehende als eine Totalität wendet. Und man braucht da natürlich Begriffe, die einzelnen Bestandteile dessen, was man als Subjekt dieser Revolution ansehen möchte, abbilden. Oder genauer gesagt, man braucht eine Selbstorganisation dieser einzelnen Bestandteile. Einer der übrigens Grundlagen dafür ist, dass man sich ein positives Verhältnis angewöhnt zum Begriff der freien Rede. Selbstorganisation ist unmöglich ohne freie Rede. Das wird unsere Linke noch zu lernen haben, oder sie wird die Rolle, die sie spielen will, nicht spielen können.
Ja, das stimmt.
Und was jetzt Haupt- und Nebenwiderspruch? Ja, das ist halt genau das. Niemand von uns hat natürlich nicht nur das Recht, anderen Leuten zu sagen, meins ist der Hauptwiderspruch, deins ist der Nebenwiderspruch, sondern wir haben auch nicht das Material dazu. Wir haben das nicht in der Hand. Niemand von uns hat die große Theorie in der Hand. Und diejenigen, die es beanspruchen, werden sich lächerlich machen. Vielleicht ist in der jetzigen Situation, wo niemand mit so einer Behauptung glaubwürdig genug ist, vielleicht ist ja nicht alles an dieser Situation schlecht. Das muss man so sagen.
Kannst du das noch mal ein bisschen ausführen, was du jetzt meinst, dass nicht alles schlecht?
In den 60er Jahren zum Beispiel war das Renommee des Seminarmarxismus ungebrochen und sehr hoch. In den 2010er Jahren, glaube ich, war das auch so. In unseren, glaube, beginnend mit diesem Jahrzehnt würde man, glaube ich, nicht so erfolgreich auf dummen Fang gehen können, wenn man nur vorzubringen hat, ich weiß, wie das Kapital richtig verstanden wird. Das muss nicht schlecht sein. Der Neuanfang, den ich mir als einziges vorstellen kann, fängt nicht mit der Theoriearbeit an, fängt nicht mit dem geduldigen Lesen langer Bücher und mit Lesekreisen an. Das hat historisch sehr selten funktioniert. Und der fängt auch nicht innerhalb der intellektuellen Kreise und nicht innerhalb der studentischen Linken an. Wir können uns darüber unterhalten. Dein Podcast heißt Nordwestpassage. Ist mir heute bei der Fahrt hierher aufgefallen. Wir können uns darüber unterhalten, was eigentlich damit gemeint ist.
Naja, das ist am Ende auch immer nur ein schönes Bild, was man dann, was man letztlich malt und was ich mir mehr oder weniger ein bisschen von den Situationisten mal entliehen habe.
Ja, aber das ist, ich finde, das ist ein zentraler Begriff. Es waren ja nicht nur die Situationisten, sondern auch ihr Lehrer, Castoriadis, die mit einigem Aufwand an radikaler Energie und unter Mithilfe einiger glücklicher Zufälle ihrer Zeit es geschafft haben, für einen Moment das Sediment von Irrtümern und dem Ergebnis einiger Jahrzehnte von Niederlagen wegzuräumen und eine Perspektive zumindest denkbar zu machen, in der eine gesellschaftliche Veränderung denkbar und sichtbar gewesen wäre oder ist, das weiß man nicht so genau. Wie müsste sowas heute ausschauen? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Wie müsste sowas heute ausschauen, ohne dass man erstmal mit jedem Einzelnen Stunden oder Tage lang den jetzigen Wahnsinn diskutieren müsste. Eine Situation, in der gesellschaftliche Bruchlinien sichtbar werden, und zwar für alle Beteiligten dieser Gesellschaft sichtbar werden, ohne dass man sie nicht mühsam mit theoretischer Arbeit erst herauspräparieren muss. Ich glaube, das ist die Bedingung dafür, dass sich was tut, was verändern kann.
Und würdest du jetzt da auch nochmal stark machen, weil das hatte ich in deinem Text auch immer rausgelesen. Das hast du ja auf Black Lives Matter gemünzt, aber ich glaube, an einer anderen Stelle nennst du es auch nochmal, dass jetzt beispielsweise eine gewerkschaftliche Organisierung sowas, ja, so eine Funktion zumindest erfüllen könnte unter den Gegebenheiten, wie eben, dass man auch wieder lernt, eine freie Rede halt auch halten zu können. Ja, siehst du da so ein Steckenpferd? Also ich finde es insofern interessant, als dass ich da immer so zwei Pole wahrnehme. Es gibt die einen, die halt so sagen, okay, Gewerkschaft, das ist halt eben gerade in Deutschland, ein super integrierter Apparat mit all seinen Sekretären und eben ja von der Organisierungsgrad natürlich auch nochmal vom Organisierungsgrad halt nochmal ein ganz anderes Niveau als jetzt beispielsweise in Frankreich. Und dann guckt man jedes Mal nach Frankreich und denkt sich, wow, das sieht ja sehr viel kämpferischer zu als hierzulande. Und das ist ja natürlich halt eben gefühlt irgendwie so ein eintrainiertes Spiel, wie auch so eine Streiks streckenweise halt ablaufen. Andererseits gibt es dann eben die Leute, die halt sagen, ey Leute, wie du eben ja auch teilweise schon beschrieben hast, durch Sprache, Habitus etc. hat man sich halt von weiten Teilen der Bevölkerung schon so weit entfremdet. Da setzen wir auch gerne mal wieder auf Gewerkschaft und teilweise, so was liest man beispielsweise beim Jacobin Magazine, setzt man auch teilweise auch manchmal so ein bisschen auch wieder auf die Partei, weil man da sozusagen an Milieus, an Leute herankommt, die jetzt vielleicht ja so aktuell so ein Stück weit einen eben nicht so das Gehör schenken. Ja, also nochmal, um zurückzukommen. Gewerkschaft, ist das so ein Feld, wo du sagst, da da müsste man vielleicht ansetzen, weil da könnte man gut Früchte tragen.
Es kommt darauf an, wer man ist. Also wenn die Frage sich an Leute richtet, die die Wahl haben, ob sie auf Gewerkschaft setzen oder stattdessen auf Marx-Lesekreis setzen, ist die Frage gegenstandslos. Es gibt auch andere Leute, für die gibt es die Möglichkeit, entweder in ihrem Betrieb ihren Kollegen und Kolleginnen gegenüber vollkommen sprachlos zu bleiben oder sich mit denen irgendwie zusammenzutun. Das ist eine völlig andere Entscheidung. Und diese Leute sind das Subjekt dieser Entscheidung. Da gehört diese Entscheidung hin. Es ist nicht die, das haben überspitzt gesagt, nicht Politikwissenschaftsstudenten sinnvoll, da eine Entscheidung zu treffen. Die Debatte fängt an, da an, ab dem Moment an, für mich Interesse zu verlieren, wo es darum geht, wie Linke sich vorstellen, dass sie eine große Rolle bei dieser Geschichte spielen werden. Ich wüsste nicht, welche. Ich wüsste nicht, was für Erfahrungen ein studentischer Linker haben kann, die ein anderer Mensch unbedingt braucht. Gewerkschaften selber haben einen natürlichen Doppelcharakter als Apparat einerseits, und aber andererseits sind sie Ausdruck einer bestimmten Form von Kooperation unter miteinander konkurrierenden Lohnabhängigen. Zu dem, was wir mit Gewerkschaft im weiteren Sinne bezeichnen, gehört halt aber auch noch mehr und Sachen, die in diesem Apparat nicht aufgehen. Da gehört diese Schicht von informeller Kooperation im alltäglichen Leben oder im Betrieb dazu, ohne die gewerkschaftliche Organisation nicht funktionieren würde, aber auch komischerweise der normale Betriebsablauf nicht funktionieren würde. Das ist ja das, worüber die Operaisten geschrieben haben. Das ist auch was, worüber Castoriadis viel geschrieben hat. Das lässt sich nicht ersetzen dadurch, dass man etwas gründet, was ausschaut wie eine Gewerkschaft, heißt wie eine Gewerkschaft und operiert wie eine Gewerkschaft. Sondern das ist was tatsächlich in den Betrieben stattfindet und nicht durch eine politische Entscheidung von Leuten außerhalb dieses Betriebs ersetzbar oder auch nicht beschleunigbar ist. Also diese Debatten gehen, glaube ich, oft an der Realität ein bisschen vorbei. Man könnte sich mehr wünschen, mehr Interesse für gesellschaftliche Bewegungen der Art, wie sie im jetzigen gesellschaftlichen Selbstverständnis oder im gewohnten Gang der Dinge noch nicht vorgekommen sind. Bewegungen der Art, die noch nicht auf die eine oder andere Weise eingebunden sind. Da wäre es vielleicht ein sinnvoller Anfang, sich solche Sachen öfter anzuschauen, genauer anzuschauen, aufmerksamer nach solchen Sachen zu suchen. Welche Formen finden die? Was passieren? Was ist denn die Art und Weise, wie die bestehenden Gesellschaftsstrukturen mit solchen Sachen umgehen? Wie werden sie versucht einzubinden? Wie werden sie versucht abzufangen? Was passiert, wenn das nicht gelingt? Viel von der jetzigen Situation, die du im Zusammenhang mit der Debatte um Identitätspolitik angesprochen hast, haben auch damit zu tun, dass eine neue Bewegung in der feministischen Szene aufgetreten ist, die offensichtlich nicht von der jetzigen bestehenden liberalen Linken eingefangen werden kann oder sich noch nicht einfangen hat lassen. Wie wird da reagiert? Das ist sehr interessant. Was wird sich in der politischen Landschaft ändern, wenn solche Bewegungen größer werden? Auch Black Lives Matter hat angefangen als eine von den politischen Institutionen unabhängige Bewegung. Es ist eingefangen worden, ist politisch harmlos geworden, ist ins Fahrwasser der Demokratischen Partei gelenkt worden und letzten Endes wirkungslos geblieben. Was sind die Mechanismen in dieser Gesellschaft, die politische Bewegung lähmen, ihnen die Bewegungsautonomie nehmen, sie dazu verdammen, folgenlos und ergebnislos zu bleiben. Und was kann man gegen diese Mechanismen unternehmen? Werden diese Mechanismen noch lange halten oder werden sie irgendwann mal brechen? Was passiert und was passiert, wenn dann? Das sind Fragen, über die es auch irgendwann mal in weiteren Installationen dieser Artikelserie gehen wird.
Also genau, naja, weil du die Mechanismen angesprochen hattest, also ich denke mal, wir sind da sicherlich einer Meinung und das ist, bedarf jetzt keiner großen Einsicht, halt festzustellen, dass natürlich Kapitalismus einfach ein riesiges Integrationsmonster ist. Das hat es halt einfach immer zu geschafft, sich da alle noch so subversiven Bewegungen auf irgendeine Art einzuverleiben. Und mir ist es auch manchmal ein bisschen zu einfach, dann halt eben so festzustellen, okay, diese und jene Bewegung ist deswegen jetzt halt tot, weil wir können jetzt halt sehen, dieses und jenes Unternehmen, was halt einfach nur rein kapitalistisch handelt, malt sich jetzt halt Regenbogen dran und agiert jetzt halt grün und nachhaltig und so. Und ich meine, absolut legitim, dass man es kritisiert. Genau, weil man kann das Spiel natürlich auch umgedreht halt führen. Man weiß auch irgendwie, diese sogenannten autonomen Freiräume, die, ja, ist halt meistens auch ein sehr eingerosteter Haufen, wo man sich irgendwie teilweise auch eben fragt, warum hat das Ganze vielleicht auch nicht mehr so die Zugkraft, wie es vielleicht mal noch vor einigen Jahrzehnten halt irgendwie der Fall war. Und ja, ich hadere da mit mir selber immer so ein bisschen, wie sehr sozusagen, und ich weiß jetzt nicht, wie sehr ich jetzt auch das berühre, was du genannt hattest, aber ja, wie sehr man jetzt vielleicht auch eben so ein Stück weit halt Zugeständnisse machen kann in puncto Integration und ja, sich halt trotzdem eben da so ein subversives Potenzial beibehält. Das ist etwas, finde ich, wo immer so ein bisschen die Kunst ist, da diesen Balanceakt hinzubekommen. Und ich versuche das mal ein kleines bisschen am Ende jetzt nochmal praktisch werden zu lassen. Es gab mal so eine Podiumsdiskussion, beispielsweise zwischen so etablierten Freiräumen wie die Rote Flora und das Coney Island, die ja beide nach einem unterschiedlichen Prozess funktionieren. Die einen sind eben ein städtisch geförderter Laden mit all seinen Nachteilen, die dies halt mit sich bringt. Andererseits würde ich aber eben auch sagen, mit einer Möglichkeit, das sieht man regelmäßig, da vielleicht dann doch mal hier und da sozusagen Diskussionen anzustoßen, auch unter Leuten und Jugendlichen, die jetzt vielleicht in eine Rote Flora halt nicht gehen können. Und andersrum natürlich die Rote Flora, die eben auch seine Vorteile hat, eben weil man eben sich nicht ganz auf das Spiel einlässt von so einer städtischen Förderung und was halt eben alles so mit dranhängt mit, ja, ich muss jetzt vielleicht hier und da mal ein bisschen zurücktreten mit meiner Kritik und dann vielleicht doch hier und da ein bisschen softer irgendwie auftreten. Also ich weiß nicht, ob das ein bisschen das berührt, was du halt nennst, aber würdest du vielleicht auch sagen, das geht natürlich auch auf eine Art, also sich doch auf eine Art integrieren zu lassen und sich da trotzdem das subversive Potenzial zu erhalten?
Das kann ich dir nicht sagen. Ganz ehrlich, diese Frage stellen sich viele. Ich glaube nicht, dass es eine allgemeine Antwort darauf gibt. Ich würde sie auch nicht beanspruchen wollen zu geben. Ich denke, es wird sich zeigen. Jede einzelne dieser Einrichtungen hat das selber unter Beweis zu stellen, ob und inwieweit sie das schaffen oder ob und inwieweit sie das Leben dieser Einrichtung kommt nicht aus der Verfasstheit dieser Einrichtung allein und auch nicht aus ihrem institutionellen Charakter, sondern das kommt durchaus auch immer wieder von außerhalb. Die oppositionelle Kraft ist etwas, was in solche Einrichtungen reinkommt und meistens nach einer Zeit wieder rausgeht durch die Leute, die da aktiv sind. Was ist die, ähnlich ist es bei größeren politischen Bewegungen natürlich. Wodurch wird einer politischen Bewegung der Stachel genommen? Eine politische Bewegung lässt sich in der Regel nicht wirklich kaufen oder einbinden. Das Wesen einer Bewegung ist, dass sie nicht eine Einrichtung ist. Wenn sie zu einer Einrichtung erstarrt, ist es keine Bewegung mehr. Dann, also wir reden da über zwei Dinge, Einrichtung meinetwegen, oder Bewegung. Bewegungen tendieren, jedenfalls von der Sorte, wie wir sie die letzten 10, 15 Jahre gesehen haben, tendieren dazu, in dem Moment zu erstarren, wo sie aufhören, schnell zu wachsen. Und sie hören auf, schnell zu wachsen, sobald sich zeigt, dass sie keinen Erfolg haben werden. Es ist eigentlich, vielleicht müssten wir das an einer anderen Stelle vertiefen. Es ist, manchmal, wenn ich über solche Sachen nachdenke, stelle ich mir die Frage, ob das nicht, ob man aus all diesen Sachen nicht auch den Schluss ziehen könnte, dass jede Veränderung von innen heraus in diesen Gesellschaften einfach völlig unmöglich geworden ist. Ich glaube selber nicht, es gibt zu viele Anzeichen, dass es nicht so ist. Aber man kann durchaus den Schluss ziehen, dass in den Gesellschaften des Westens, also man kann diesen Schluss ziehen, wenn man ihn ziehen will, man muss ihn, glaube ich, aber nicht ziehen, das will ich damit sagen, dass in den Gesellschaften des Westens ein Zustand erreicht ist, in dem das politische Gewicht derjenigen Leute, die ein Motiv haben, auf so eine Bewegung aufzuspringen, um sie sich, wie ich es vorhin ausgedrückt habe, einzuverleiben, so groß ist, dass sie solche Bewegungen unter sich erdrückt, in der öffentlichen Wahrnehmung erdrückt und ihnen die Luft zum Atmen nimmt. Das ist möglich und nicht von der Hand zu weisen. Es wird sich zeigen, ob das in Zukunft noch so bleiben wird. Irgendwas sagt mir, das kann ich nicht begründen und noch weniger beweisen, dass ein kritischer Moment erreicht ist, in dem diese Logik, die wir seit der großen Krise, ich möchte es wirklich benennen, seit der großen Krise von 2008, diese Phase, in der wir seitdem sind, dass diese Zeit vorbei ist, in der, vielleicht sollte ich dazu noch zwei oder drei Sätze sagen. Meine Vermutung ist, dass die Verunsicherung, die auch die Mittelschichten erfasst hat, in dieser letzten großen Krise, das auslösende Motiv dafür war, dass letzten Endes die unteren Schichten viel weniger in Bewegung gesetzt worden sind, als die mittleren Schichten, die um ihren Status fürchten. Auch das vulgär materialistisch, gebe ich zu. Gremlitzer hat mal gesagt, die Realität ist eben manchmal vulgär materialistisch. Ich weiß nicht, ob es ist die Vermutung, mit der ich in diese Untersuchung reingehe. Ich bin da noch lange nicht am Ende. Ich hoffe auch, dass andere kommen und eventuell mit Gründen widersprechen oder die Frage ein bisschen präziser stellen, andere Antworten finden. Was diesen historisch-politischen Moment, in dem wir uns gerade bewegen oder gerade noch bewegen, was den ausmacht, was da eigentlich stattfindet. Und wie gesagt, mein Gefühl sagt mir, dass wir diese Phase gerade eben auch schon halb wieder verlassen. Solche Fragen, wie ich sie da stelle, werden von vielen gestellt mittlerweile. Das ist jetzt auch nicht lange, dass das passiert. Und nach meinem Gefühl ist es so, dass wenn solche Dinge in Frage gestellt werden, das Zeitalter, in dem sie passieren, meistens sich dem Ende entgegen geneigt hat. Wenn das jetzt sehr deterministisch klingt, vielleicht.
Genau, weil du das ja auch so genau datiert hast, das vielleicht nur ganz kurz, ich würde dann eigentlich noch auf was anderes hinaus. Das finde ich übrigens ganz interessant, weil 2008 gab es ja auch die große Revolte in Griechenland. Und das wäre jetzt vielleicht wieder so der Punkt mit, was du genannt hattest, mit der Bewegung und dem Wachsen und wie das dann vielleicht aber auch seinen Punkt erreicht. Also es gibt ja selbst Stimmen aus einem eher insurrektionistischen Lager, die halt eben aber auch sagen, der hätte vielleicht dann doch auch mehr Organisierungsgrad kommen müssen. Also jetzt rein der Blick immer auf den Riot und auf die Feindmarkierung hat dann vielleicht auch ein Stück weit sein Potenzial erschöpft. Aber ja, das ist jetzt irgendwie nur mal so am Rande so eine Bemerkung. Aber das ist mir noch so in Erinnerung geblieben, dass auch da ja beispielsweise wirklich streckenweise über Monate gesehen werden konnte, wie ja wirklich Staatsgewalt zurückgedrängt werden konnte und sich da vielleicht wirklich auch neues Terrain hergerichtet wurde. Und da wurde halt eben teilweise dann aber auch rückblickend dann halt festgestellt, okay, das hätte man vielleicht auch anderweitig, vielleicht auch mit ein bisschen mehr Ausblick auf Zukunft gestalten können. Wo ich aber nochmal jetzt hinaus möchte, ist du nennst ja auch eben oftmals die Nuller- und Zehnerjahre, dass die auf jeden Fall so eine prägende Zeit sind für das, an welchem Punkt wir jetzt eben gerade stehen. Und ich weiß ja auch, dass du auch seit längerem dich auch immer wieder vollkommen zu Recht an so antideutscher Kritik gerne dann im Format der AG Antifa aus Halle abgearbeitet hast. Und das finde ich immer ein bisschen interessant. Und du hast auch Jochen Bruhn schon erwähnt. Findest du auch bei dem Ganzen, dass jetzt auch so eine antideutsche Kritik, wie sie in den 10er Jahren oder Quatsch, eher in den 0er Jahren formuliert wurde, die ja viel auch davon gelebt hatte, dass man so eine Kritik an diesen Nachwehen der Antiglobalisierungsbewegung, an der Auseinandersetzung mit dem Islamismus, als eben auch mit einer Auseinandersetzung von sogenannten verkürzten Kapitalismuskritik geprägt war. Hast du aber auch den Eindruck, dass auch diese Art von Kritik auch ein Stück weit seinen Anteil dazu beigetragen hat, wo wir halt heute stehen? Weil, um das vorwegzugreifen, ich finde auf jeden Fall schon, weil ich eben schon finde, da tut sich auch wieder was in der jüngeren Zeit. Aber ich meine halt selber in meinem Freundeskreis beispielsweise auch immer festgestellt zu haben, es war gerne mal ein sehr mit sehr viel Eloquenz und sehr viel Tiefe und mit ganz vielen Quellen aufgeplusterte Sicht auf die Welt, die dann häufig dann trotzdem eigentlich immer auf drei Sätze reduziert werden konnte und die einen ein Stück weit auch sehr ohnmächtig und machtlos haben gegenüber der Welt auftreten lassen. Und ja, also was ist dein, wie würdest du das einordnen? Hat die antideutsche Kritik auch ihren Beitrag geliefert zu dem Ganzen, wo wir jetzt stehen?
Selbstverständlich. Wir waren die erste politische Bewegung nach 89. 89 war eine riesige Epochenbruch, die nicht völlig determiniert war von den Dingen, die vor 89 passiert sind. Das heißt aber, wir sind tatsächlich die erste Bewegung gewesen, die in diesem Zeitraum nachdem die alte vor 89er Linke praktisch völlig zerfallen war oder eben zerfallen war. Die erste, die sich auf dem neuen Boden konstituiert hat. Was wir damals nicht wussten und nicht wissen konnten, ist, was die Gesetze dieser neuen Zeit sein werden. Wir sind in alle Fallen getappt, in die man tappen kann. Wir haben alle Fehler gemacht, die man machen kann. Durchaus eine gewisse Vorreiterrolle, wenn ich mir so anschaue. Wir waren Cancel Culture, bevor es Cancel Culture gab. Es wird einigen alten Genossen nicht schmecken, das zu hören. Aber die hirnlose Art, ich war im strömenden Novemberregen, glaube ich, vor einem Programmkino gestanden, wo ein Film namens Paradise Now gezeigt worden ist. Im Rückblick bereue ich das, weil es wirklich geregnet hat. Und es kam jemand aus dem Film vorher raus, der den Film, den wir da, gegen den wir protestiert haben, gesehen hatte. Und fragte uns, habt ihr den überhaupt gesehen? Wir sagten natürlich nicht. Also, wer sind wir, dass wir solche Filme schauen? Oder SNG, wie man, glaube ich, in der Hardcore-Punk-Szene sagt. Und viele Jahre später habe ich den dann im Internet mal gesehen. Und es war so, also es war genauso, wie wir befürchtet haben, schlimmster Propagandastreifen. Aber der war so schlecht gemacht, dass man das halt die ganze Zeit gesehen hat, bei jeder einzelnen Einstellung. Dass da jemand versucht, schlechte Propaganda zu machen und das ganz dringend will und dass das alles gelogen ist, was das. Der Film hätte in der Tat bei uns im Infoladen laufen sollen. Aber sag sowas mal einem jungen Menschen. Die heute aktiv sind, sind so verschieden von uns nicht. Das weiß ich, das sehe ich. Umso mehr sind wir eigentlich, wer von uns noch da ist, verpflichtet, sich einzumischen. Wie sind wir gescheiter geworden? Dadurch, dass uns jemand widersprochen hat. Da wird niemand widersprechen, auch von meinen alten Genossen nicht. Ich hoffe, dass soweit sie an heute überhaupt noch aktiv sind, die meisten sind ja tatsächlich missing in action oder away without license eigentlich. Oder beides. Dass die noch aktiv sind, von ihrem defensiven Modus in ein bisschen offensiveren Modus umschalten. Die Frage, und das ist das Problem, ich habe diese Selbstkritik innerhalb dieser Bewegung betrieben, seit in den letzten 10 Jahren. Es ging mir nicht darum, diese Bewegung kaputt zu machen, auch wenn das eines der Resultate sicherlich gewesen ist. sondern an die Dinge, die zum Beispiel Manfred Dahlmann oder Jochen Bruhn angefangen hatten anzuknüpfen. Eine Kritik dieser Gesellschaft in revolutionärer Absicht, nicht nur eine Kritik einiger ihrer Aspekte in defensiver Absicht, in der Absicht, sich selbst, den eigenen Standpunkt und letzten Endes die Gesellschaft selber zu verteidigen. Das kann es nicht sein. Wie entwickelt man einen materialistischen Standpunkt, von dem aus diese Gesellschaft ernsthaft angegriffen werden kann? Wenn einen das interessiert, ich würde mir wünschen, dass da mehr gemacht wird. Wenn einen das nicht interessiert, dann wird man gezwungen sein, sich einen aussichtslosen Rückzugskampf zu liefern, den man nicht gewinnen kann. Das ist auch an die AG-Antifa gerichtet. Ich respektiere, dass die sich aus dem Fenster gelehnt haben. Ich respektiere das wirklich. Und solange wer auch immer in diesem Kampf aktiv ist, verdient meinen Respekt. Aber ich hätte gern, dass das Ganze mit ein bisschen mehr Aussicht auf Erfolg betrieben wird. Ein bisschen mehr Weitsicht und Klugheit, ein bisschen mehr Radikalität und Subversion.
Was mich interessieren würde, du hattest ja ein Buch im Zaira Verlag rausgebracht, der sich mit Carl Schmitt auseinandersetzt. Und ich selber bin ja jetzt überhaupt nicht bewandert. Ich kenne jetzt halt wirklich, ich kenne jetzt da wirklich halt immer nur so diese runtergebrochenen Punkte, die dann immer wieder genannt werden, die irgendwie dann wahrscheinlich auch jeder Außenstehende immer weiß, Carl Schmitt, das ist doch der Denker vom Freund und Feind. Und ich finde es ganz interessant. Ich meine, das speziell auch so in französischen Texten öfter zu lesen, dass man auch so eine klare Feindmarkierung auch zieht und auch sagt explizit, dass man das ziehen muss. Das geht ja dann gerne auch mit einem deutlich militärischeren Jargon einher, als den man dann halt von ja, linken, linksradikalen Texten hierzulande her erkennt. Und sehe da auch sehr viel Sinnhaftigkeit drinne. Gerade eben in diesem schroffen Gegensatz, und darum geht es ja eben auch, dass man diese Gegensätze auch sichtbar macht, zu das, was ja dann häufig eben, was du ja auch immer so ein Stück weit jetzt beschrieben hast, mit diesen ja, letztlich ja doch irgendwie aus einem Bürgertum stammenden linken Part, der, glaube ich, dann doch auch gerne so dieses Phantasma einer offenen Gesellschaft gefressen hat, wo man halt viel auf Harmonie bedacht ist und man glaubt, irgendwie dann doch noch alles im argumentativen Austausch klären zu können. Ja, würdest du jetzt sagen, jetzt mal ganz blöd runtergebrochen, und vielleicht kannst du uns auch so eine kleine Carl-Schmitt-Exegese geben. Meinst du so eine klare Markierung, wo steht der Feind? Ist das lohnenswert? Ist das vielleicht etwas, was wir auch wieder lernen müssen? Ich komme nämlich deswegen auch ein bisschen darauf zurück, weil das, meine ich, hat ja eben antideutsche Kritik häufig auch super verwässert, eben weil sie immer stark gemacht hat. Kapitalismus ist apersonal, ist halt eben der stumme Zwang der Verhältnisse, und das war am Ende auch ein Stück weit immer die Ausrede, jedes noch so große Arschloch irgendwie in Schutz zu nehmen, weil dieses noch so große Arschloch immer wieder gefickt war von den Zuständen. So, das hat mich halt immer so ein bisschen, ja, echauffiert in der jüngeren Zeit und meine das auch bei vielen beobachten zu können. Also, wie sehr hilft einem da so eine Feindbildmarkierung?
Ach je. Also nach Carl Schmitt darf man mich nicht fragen. Ich habe 250 Seiten darüber geschrieben. Das meiste, wofür Carl Schmitt berühmt ist, interessiert mich in dieser Untersuchung nicht. Mich interessiert auch nicht, was Carl Schmitt selber gedacht hat, dass er ist. Mich interessiert seine staatstheoretische Argumentation insoweit, als sie dem Gegenstand, nämlich dem Staat, tatsächlich entspricht. Das ist nicht alles, was er sagt, sondern eigentlich nur ein relativ kleiner Teil. Ich habe im zweiten Band zu der Untersuchung über Staat oder Revolution geschrieben, wo Carl Schmitt nicht ein einziges Mal auftaucht, sondern alles, was im ersten Band nicht vorkommt, außer Musiktheorie. Ich würde die Frage lieber unabhängig von Carl Schmitt beantworten wollen, weil ich nicht so richtig weiß, was ich damit sonst sagen sollen würde. Feindbestimmung, naja. Mich erinnert das eher an Manfred Dahlmanns Aufsatz über die Gegenidentifikation. Man muss, es gibt der menschliche Verstand nicht anders her, Man muss sich vorstellen, man sei eine Partei und der Gegner sei eine fassbare andere Partei. Das lässt sich nicht anders machen. Wahr wird es dadurch nicht, sondern im Gegenteil ist das eine Falle, in der man sich verheddert, notwendigerweise verheddert. Ändern tut's. Also die Tatsache, dass man das sehen kann, ändert nichts daran, dass man das macht und dass man das machen muss, wenn man zu was kommen will. Der Grund, warum das so ist, ist, der Gegner ist keine Person. Die Gesellschaft ist keine von uns getrennt gegenüberstehende Person. Und die Ordnung dieser Gesellschaft ist keine von der Gesellschaft getrennt existierende Substanz. Und sie ist aber auch nicht identisch mit dieser Gesellschaft. Also ich kann, wie du siehst, wenn ich auf einer sehr abstrakten Ebene argumentiere, kann ich sehr, sehr viel Konfusion stiften und die Frage be trotzdem beantworten, aber auf eine Weise, dass man nichts davon hat. Oder wir können die Frage eher präzise stellen. Ich glaube, es geht ja um eine ganz konkrete Art von Feindschaft, mich gegenüber dem bestehenden Zustand, wenn wir ihn auch abstrakt benennen wollen. Vielleicht sollte man sich einfach mal überlegen, was den bestehenden Zustand ausmacht. Eine Gesellschaft, die nicht in der Lage ist, sich aus freien Stücken und durch freie Debatte weiterzuentwickeln, die konstitutiv dazu nicht in der Lage ist. Das war das, was Castoriadis ist. Das wesentliche Element daran bezeichnet hat, warum diese Gesellschaft sich so bewegt, wie sie sich bewegt. Eine Gesellschaft, die nicht fähig ist, klare Begriffe von ihren eigenen Grundtatsachen zu haben. Und eine Gesellschaft, in der jede Form von Opposition praktisch gezwungen ist, in die eine oder andere Verblendung abzugleiten, um was dazu führt, dass dieses Spiel ständig weiter eskaliert. Stell dir die letzten 10 Jahre, 10, 12 Jahre Revolutionsgeschichte vor, ausgedehnt auf die nächsten 100. Das ist die Zukunft, wie ich sie sehe. Wie geht man damit um? Was ist die, wie du es nennst, Feindbestimmung, die man da zu treffen hat? Eine mächtige Gruppe von Leuten? Na gut, dann hast du sehr bald eine andere mächtige Gruppe von Leuten, die sich die revolutionäre Arbeit, die man im besten Falle geleistet haben wird, unter den Nagel reißt. Wenn es nicht die einen sind, sind es die anderen. Die Situationisten hatten klare, einfache, kristallklare und messerscharfe Begriffe von dem, wogegen sie sind. Wie weit sind wir davon entfernt, solche Begriffe zu haben, die durch die Sedimente von jahrzehntelangen Irrtümern hindurchschneiden wie durch Butter? Ich komme nochmal zurück auf das, was ich über den Titel deines Podcasts gesagt habe. Wie finden wir diese Passage? Wie finden wir diese Perspektive? Ich weiß nicht, inwieweit da eine Feindbestimmung wirklich sinnvoll ist.
Naja, ich würde sie insofern halt eben für sinnvoll erachten, als dass halt eben bei mir, sei es jetzt am Arbeitsplatz, sei es jetzt auch an anderen Stellen, ja, häufig begegnet, dass natürlich halt häufig klar ist, wo der Ärger hingehört und das auch häufig berechtigt. Und man dann aber eben trotzdem sozusagen ganz oft sich auf diese. Ja, also das, was ich versucht habe, mit diesem Dogma der offenen Gesellschaft halt irgendwie auszudrücken und dass man halt eben doch eher eben so guckt. Also Feindmarkierung vielleicht ebenso eher so gemeint auf die Mittel der Wahl, weißt du? Das ist ja auch etwas, weil du das immer
Das
stark.
gefällt mir, das gefällt mir eher. Das halte
Genau.
ich eher für eine tolle Frage, die man stellen sollte. Was für Dinge tut man dann?
Weil ich habe eben auch, das wurde sogar tatsächlich mal in diesen einzelnen Ausläufern, die es jetzt nochmal gab, von der Radikal auch mal benannt. Da wurde so ein bisschen, da wurde so mal ein bisschen, naja, aber ich finde es nicht falsch, da wurde auch mal so
Ja,
ein
ja,
Stück,
ja, ja.
da wurde auch mal ein Stück weit eben mehr oder weniger so mit 2011, ich weiß gar nicht, wo die das herziehen, aber so ein. Jetzt rein mal auf die Demonstrationskultur in Deutschland bezogen, festgestellt, das war so ein Punkt, da gab es halt einen großen Blick immer auf Bündnispolitik, einen großen Blick auf legitimierte Sitzblockaden. Und es ist mittlerweile echt ja, das hat sich halt auf jeden Fall gut festgesetzt. Also, und da sehe ich auf jeden Fall echt, da hat sich in den 20 Jahren ganz schön was gewandelt auf jeden Fall. Also heutzutage, wenn ich mir das angucke, ich möchte den Repressionsapparat auch nicht irgendwie softer machen, als er ist. Und das hat auch nochmal auf jeden Fall an Schärfe zugenommen. Aber genau, wie agiert man halt in Kämpfen, sei es jetzt, also auf allen Feldern letztlich bezogen, habe ich doch den Eindruck, heutzutage Sitzblockade und das Erste, was man macht, ist das halt irgendwie als eine spontane Versammlung anmelden und man ist die ganze Zeit daran interessiert, hier, das hat alles einen legalistischen Rahmen, schaut her, wir haben jetzt jemanden gefunden, der das halt anmeldet. Und so habe ich den Eindruck, so läuft es halt. Du nennst ja auch das Beispiel von der IL, was jetzt auch da so ein Stück weit kritisch diskutiert wird in den eigenen Reihen mit dem Aktion von Ende Gelände, was ja auch teilweise eben nach einem absolut klaren Fahrplan irgendwie
Ja,
abläuft.
natürlich, natürlich, dafür ist die IL berühmt. Die IL ist
Ja.
eine Ausgründung aus dem Nachlass der AAB0, das darf man nie vergessen. Der
Nur.
zentrale Programmsatz der B0 hieß: Ihr müsst nicht denken, das machen wir für euch. Sorry, dass ich das so sage.
Nur haben die fairerweise sich zumindest vom Bild her zumindest noch eine gewisse Militanz bewahrt. Selbst das ist ja sozusagen der IL mittlerweile abhanden gekommen. Ja, aber das meinte vielleicht so ein bisschen das, was ich eben meinte mit Feindmarkierung, eher so bezogen auf die Mittel der Wahl, weil man eben auch, ja, weil ich denke immer so ein bisschen in dem ganzen Gerede vom Grundgesetz, in dem wir leben und ja, wie schützenswert das Ganze ist, da geht das halt schnell unter. Man ist halt irgendwie auf so einen ganz komisch harmonischen Ausklang aus, weil man, glaube ich, da auch ganz oft eben so diese bittere Pille gefressen hat, dass man immer so denkt, ja, aber wenn das nicht so ist, dann fallen alle übereinander her, dann ist so Naturzustand hergestellt und deswegen muss man irgendwie gucken, dass da sozusagen, ja, halt alles nach dem Grundgesetz irgendwie vonstatten geht. Und so laufen dann halt die Kämpfe dann auch teilweise eben von linksradikalen Gruppen heute ab, ne?
Ja, also wenn das, ich bin mir nicht sicher, ob man das am Beispiel der Demonstrationskultur sinnvoll zeigen kann, aber man kann, also ich bin überzeugt, dass es ganze Felder der Tätigkeit gäbe, die jenseits von dem, was Linksradikale heute treiben, liegen. Ich meine damit jetzt nicht Stadtteilarbeit neu erfinden, wie mir wegen einem Text mal scherzhaft unterstellt worden ist. Es gibt. Schau, die Situationisten hatten den Begriff von Castoriadis übernommen, Kritik des alltäglichen Lebens oder Revolution des alltäglichen Lebens. Sie stellten fest, der Sitz der Trennungen, die nach ihrer Analyse den gegenwärtigen Gesellschaftszustand aufrechterhalten und den Ausschluss der Massen von den Mitteln des Ausdrucks aufrechterhalten, ist im alltäglichen Leben. Sowas wird zum Beispiel überhaupt nicht gemacht. Ich sage nicht, wir müssen Betriebsarbeit machen. Betriebsarbeit kann, wenn sie falsch gemacht wird, auch einfach was fürchterlich Entfremdetes sein. Wenn man in einen Betrieb reingeht und versucht, den zu organisieren, wie gewisse ohne Zweifel gemeinsame Bekannte von uns das so gerne machen und sich dann wundert, dass die Leute einem nicht trauen, weil sie irgendwie den Verdacht haben, dass man eigentlich was völlig anderes vorhat als sie, was auch vollkommen richtig ist. Weswegen sowas nicht funktioniert, wie man an einigen Texten des Angry Workers Collective in London ablesen kann, wo sie jedes Mal nach so einem Versuch sich die Wunden lecken und versuchen, sich zu erklären, warum es diesmal wieder nicht funktioniert hat, obwohl es so vielversprechend angefangen hat. Wie wäre es, wenn man einfach mal nicht so bescheuerte Sachen macht? Sollte ich vielleicht irgendwann mal einen Text schreiben, wo drin steht, was man Sinnvolles machen kann? Ich glaube, das würde auch nicht funktionieren. Diese Dinge müssen in einem kollektiven Lernprozess entdeckt werden. Die können nicht von einem einzelnen Theoretiker
Ja.
vorgegeben oder zusammengefasst werden. Also es müssen andere Sachen gemacht werden, als das, was die letzten 30 Jahre, die letzten 20 Jahre gemacht worden ist. Das ist, glaube ich, irgendwann mal wird sich, ich habe selten so viel Ratlosigkeit und Unsicherheit in der linken Szene gesehen, in der weiteren Linken gesehen, als diese Wochen und diese Monate. Vielleicht ist die Bereitschaft da, sich grundsätzlich über Dinge zu unterhalten. Wäre notwendig. Da ist viel zu tun. Ich sage nicht, dass man die Linke, wie sie früher gewesen ist, wieder gründen kann oder soll. Ich sage nicht, dass man eine, im Unterschied zu allen Vorgängern, gute und richtige Linke aufbauen kann. Ich sage nicht, dass man eine spezielle Doktrin braucht, nach der man das macht. Aber eine gewisse lebendige Debatte darüber, dass man zumindest die scheußlichsten Dinge bleiben lässt, die Linke sich so angewöhnt haben, die größten Dummheiten, wäre eigentlich das, was ich für die nähere Zukunft mir erhoffe. Tut mir leid, das klingt alles sehr allgemein und geht relativ wenig auf deine Frage ein, fürchte ich, aber.
Nein, aber weißt du, das ehrt dich ja auch und das mag ich ja auch an deinem Text, dass du jetzt auch den Begriff links trotzdem nicht abschüttest, weil ich meine, man kennt auch zuhauf all die Renegaten, die dann alle so rückblickend schauen und dann ein Stück weit auch eben dieses bürgerliche Mantra gefressen haben mit, das war mal alles so eine Sturm- und Drangphase und jetzt bin ich irgendwie angekommen und habe das alles irgendwie abgeschüttet. Ich meine, man merkt halt eben bei deinen Texten und ich freue mich, wenn du sagst, dass da auch nochmal mehr kommt. Da ist halt eben so eine innere Unruhe und man merkt da vielleicht auch schon so Umbruchsmomente und man muss das aber jetzt auch irgendwie mal fassen. Und ich bin völlig bei dir, wenn du jetzt auch sagst, es gibt da vielleicht auch einfach mal noch so Personen, die früher ein Stück weit aktiver waren, was Texte vielleicht auch angeht und da vielleicht auch mal die Leute ein bisschen mehr wieder aus der Deckung holen, mal vielleicht auch wieder, weil ich gebe dir vollkommen recht, ich meine, es braucht diese Widersprüche auch. Es braucht es halt auch eben, dass das halt so direkt konfrontiert wird und gerade halt eben auch in Zeiten, wo dann teilweise von vornherein so ein Austausch gar nicht mehr stattfinden kann. Das denke ich halt auch. Da muss man echt wieder besser hinkommen und da würde ich sogar sagen, das lief auf jeden Fall mal besser.
Ja, sogar ich würde das sagen. Was nicht heißt, dass es mal irgendwann mal gut gewesen ist. Was die Linke anbetrifft, diejenigen, die, ich bin, habe 25 aktive Jahre auf dem Buckel. Nach 25 Jahren hat man der Römischen Legion einen kleinen Hof gekriegt und ist in den Ruhestand gegangen. Die Leute, die irgendwann mal, also ganz ehrlich, die Leute, die das mal in ihrer Jugendzeit gemacht haben und dann aufgehört haben. Zu einem Teil sind es die schlimmsten von allen, weil das für die schon immer nur ein Spiel gewesen ist. Und das sind auch, ehrlich gesagt, die gerade die schlimmsten Auswüchse zu verantworten haben, meiner Meinung nach. Die anderen sind diejenigen, die an dem strukturellen und nicht überschreitbaren Stumpfsinn, den diese Szene auch immer produziert, verzweifeln. Die aber nicht lernen, also nicht kollektiv, es findet kein kollektiver Lernprozess statt, sondern zieht sich in ein anderes privates Leben zurück und denkt sich, okay, es ist einfach nicht das Richtige für mich. Und stattdessen, wenn ein 27-Jähriger dann in vorgezogenen Politruhestand geht, kommt ein 19-Jähriger nach, der nur darauf brennt, genau das zu machen, was er die ganzen letzten 4, 5 Jahre die Leute hat tun sehen, den ganzen selben entfremdeten, hirnlosen Unsinn, so wie wir das auch gemacht haben. Und sich gar nicht wundert, sich wundert, dass also, wenn er Leute trifft, die bei irgendeiner spektakulären Antifa-Aktion, als er noch ein kleines Kind war, dabei waren, von denen er gehört hat, und die er als Helden verehrt, wenn er sie darauf anspricht, dass die dann peinlich berührt schweigen, weil es ihnen peinlich ist. Also die Szene als solche lernt nicht. Die Szene als solche verjüngt sich immer, macht immer dieselben Erfahrungen und scheidet dann aus. Das ist das Interessante. Es wird nicht nur nicht diskutiert, es werden auch keine Erfahrungen weitergegeben. Es akkumuliert sich kein Wissen, es akkumuliert sich eigentlich gar nichts. Es ist Durchlauferhitzer hat Gerd Köhnen seinen Verein in den 70ern mal genannt. Was meine Einstellung zu Linken betrifft, es gab in einem früher von mir sehr geschätzten Hardcore-Punk-Forum im Internet einen legendären Satz, der hieß: Hardcore-Punk ist mein Leben. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie es mich ankotzt. Der Satz ist sehr schnell, ich weiß nicht, was der bei der ersten Erwähnung bedeutet hat. Aber der wurde sehr schnell legendär. Und zwar, weil er sowohl paradox ist, als auch weil er halt buchstäblich wahr ist. Und dasselbe würde ich über die Linke sagen. Wenn ich nicht ein Teil davon wäre und bleiben würde, würde es mich nicht so ankotzen, würde es mich nicht so aufregen, wäre es mir völlig bummelig.
Das ist wirklich ein Goldsatz. Das ist wirklich gut. Ich würde jetzt mal auf den allerletzten Punkt eingehen.
Oh
Du,
Gott, du hast immer noch Punkte.
das ist wirklich der letzte. Das ist so ein Stück weit die einschneidenden Punkte, die du skizzierst, an denen du heute eine Neujustierung auch festmachst. Und ich habe zumindest deinem Twitter-Account, solange es dich noch bei Twitter geben wird, habe ich entnommen, dass du auf jeden Fall auch das Verhältnis zur jetzigen iranischen Revolution als eines dieser einschneidenden Punkte festgemacht hast. Und das vielleicht nur mal so ein Blick auf was ganz Aktuelles. Wie könntest du das nochmal so ein bisschen mehr auslegen? Inwiefern ist das eines dieser einschneidenden Punkte und wie sollte man sich dazu verhalten?
Ach je, also die Vorgeschichte dieser jetzigen Sache geht bis zurück bis 2009. 2009 hatte niemand sowas auf dem Schirm. 2009 hatte die gesamte Weltöffentlichkeit nicht den blassesten Schimmer, dass in unserer Zeit noch Revolutionen stattfinden. Das war nicht lange nachdem irgendjemand mit einem Buch einen Bestseller-Erfolg gelandet hat, der das Ende der Geschichte hieß. Diese Revolution, also dieser Aufstand von 2009, kam nicht unvorbereitet. Der hat sich unter der Oberfläche lange zusammengebraut. Es waren alle verblüfft. Alle, die berufsmäßig mit dem Iran befasst sind. All die Spezialisten der auswärtigen Politik, alle die Spezialisten der linken Politik, alle die Spezialisten der Revolution. Niemand hat das gesehen und niemand hat das begriffen. Und es hat niemand geglaubt. Also es war eine Zeit lang, es war fast himmlisch, wie alle diese beruflich damit befassten Interpretatoren der Weltgeschichte geschwiegen haben, weil sie nicht wussten, was sie sagen sollten. Für mich als einen jungen Menschen war das ein Ereignis, auf das ich ziemlich lange gewartet hatte und von dem ich mir sehr viel erhofft hatte. Und ich habe das auch in der Zeit seither immer sehr genau angeschaut. Der Iran oder das jetzige Regime im Iran ist sowohl der Schlussstein auf der bestehenden geopolitischen Ordnung im Mittleren Osten und in ganz Südasien, als auch der Schlussstein auf einer Kette von Klassenkämpfen aus den 70er Jahren in den Ländern, die wir heute die Schwellenländer nennen würden. Wenn das Ding, solange dieses Regime da steht und das die Sache, für die es steht, versperrt es jede weitere Veränderung. Wenn dieses Regime fällt, sind alle möglichen Dinge, will nicht sagen, werden alle Rechnungen aus Mitte der 70er Jahre wieder aufgemacht, aber ein bisschen sowas ist es. Niemand weiß, wie es dann weitergehen wird. Die politische Geschichte unserer Zeit wird in einem sehr anderen Sinne wieder offen sein, als sie das vorher gewesen ist. Und die Entscheidung wird in den Händen der Leute im Iran, zum großen Teil, in den Händen der Leute im Iran liegen, der gewöhnlichen Leute, nicht unbedingt zwingend der Eliten der einen oder der anderen Partei. Es wird sehr interessant und es wird definitiv ein Vorbild für ähnliche Veränderungen sein. Es wird definitiv Veränderungen in größerem Stile anstoßen. So wie es schon allein die Revolte, die niedergeschlagene, erfolglose, vielleicht sogar perspektivlose Revolte von 2009 gemacht hat. Die hat das jetzige Zeitalter in meinen Augen, und das habe ich damals schon so gesehen, das jetzige Zeitalter eingeleitet. Ein erfolgreicher Umsturz im Iran würde dieses Zeitalter, in dem wir uns seither befinden, beenden und wiederum ein neues einleiten. Das Zeitalter, in dem wir jetzt leben, die letzten 13 Jahre, ist vielleicht nur eine von diesen Zwischenzeiten, einer hängen gebliebenen Veränderung, die aber nötig ist oder unvermeidbar ist und von der alle fühlen, dass sie nicht auf Dauer ausbleiben wird. In gewisser Weise ein politisches Gegenstück zur kapitalistischen Krise in 2008. Man sollte diese beiden Sachen auch doppelt verstehen, als zwei Ausprägungen einer und derselben historischen Epoche. Gut, was wird es für Folgen haben? Ich weiß es nicht. Was sollte man tun? Worauf sollte man achten? Ich weiß es nicht. Ich sehe, dass heute unser liberales Bürgertum sehr viel geschickter darin ist, Respekt und Solidarität zu heucheln, in der irren und naiven und wahnwitzigen Hoffnung, dass es ihnen gelingen wird, auch das wieder in dem eintönigen Debattenbetrieb, den sie pflegen, zu begraben. Das wird ihnen nicht gelingen. Was wir tun können, glaube ich, ist ehrlich gesagt nicht viel. Man kann demonstrieren gehen, man kann was auch immer machen. Man wird nicht für diese Schlacht nicht für andere Leute gewinnen. Wenn iranische Oppositionsorganisationen aufrufen, zu irgendwelchen Demonstrationen zu gehen, kann man da ruhig hingehen. Es wird nicht viel helfen. Es wird keinen ausländischen Druck auf das Regime geben. Es ist nicht von vornherein ausgeschlossen, dass die ganze Geschichte den syrischen Weg geht. Der massive Angriff auf Kurdistan ist der erste Vorbote des Versuchs, die syrische Lösung einzuleiten, indem man massiv eine der iranischen Gruppen angreift, um dann den notwendig dadurch ausgelösten Widerstand zu nehmen, um die Revolution in den Augen der anderen Bevölkerungsteile dadurch zu diskreditieren. Das ist allein Sache tatsächlich, dass die einzigen, die diese Strategie durchkreuzen können, ist die Bevölkerung des Iran. Nach allem, was man sieht, gelingt ihnen das bisher. Ich kann es nicht anders sagen. Ich halte nicht viel, da kann man mich für einen schlechten Menschen halten, wenn man will. Ich halte nicht viel von Solidaritätsschaulaufen. Glaube nicht, dass es was bringt. Ich glaube nicht, dass es was ändert. Ich glaube, das überlässt man am besten den Claudia Roths dieser Welt. Ganz ehrlich, es macht sich ununterscheidbar von den Heuchlern und den Leuten, die auf solche Züge aufspringen. Ganz zwangsnotwendig aufspringen werden, sobald die Sache genug Aufmerksamkeit bekommt. Was man machen soll, ist über die konstituierenden Elemente dieser Gesellschaftsordnung, mit der wir hier zu tun haben, nachdenken. Was kann man von, wie verändern sich die Bedingungen, unter denen man zu arbeiten hat, durch die iranische Bewegung oder durch den Erfolg der iranischen Bewegung? Was kann man davon lernen? Welche Begriffe über die gesellschaftlichen Tatsachen muss man unter Umständen revidieren oder verändern? Die Instrumente schärfen, die eigene Arbeit fortsetzen oder vielleicht erst anfangen.
Okay. Ja, also vielen Dank, Jörg, dass du dir die Zeit genommen hattest. Das lohnt sich auf jeden Fall, deine Textsammlung zu lesen. Hattest jetzt schon mal in Freiburg auch dazu einen Vortrag gehalten. Du wirst jetzt auch noch mal am 11. Dezember im Coney Island in Leipzig einen Vortrag dazu halten. Das vielleicht noch als eine letzte Frage zu der Textsammlung. Du hast es immer mal erwähnt. Kann man da schon sagen, wann da was Neues zu erwarten ist oder eher noch nicht?
Nee, kann man nicht. Hängt davon ab, wann ich die Nerven dazu habe.